Deutschlandfunk.
Samstagabend. Alisa trifft sich mit einer Freundin zum Abendessen. Dann geht's in den Club.
Ich bin reingegangen, das weiß ich noch. Ich weiß auch noch, dass ich da Wasser getrunken habe. Und dann bin ich morgens aufgewacht und alles ist weg.
An 10 Stunden erinnert sie sich nicht.
Dieses Gefühl, gar nichts mehr zu wissen, ist bis heute irgendwie das Ekligste daran, auf Deutsch gesagt.
Alisa hat vermutlich K.O.-Tropfen in ihr Getränk geschüttet bekommen. Wer sowas macht und dann übergriffig wird, soll bald härter bestraft werden.
Wer K.O.-Tropfen für eine Vergewaltigung einsetzt, muss künftig mit mindestens 5 Jahre Freiheitsstrafe rechnen. Damit senden wir ein klares Signal an die Täter.
Die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat heute ein schärferes Gesetz durchs Kabinett gebracht. Aber was bringen schärfere Gesetze, wenn K.O.-Tropfen in den meisten Fällen gar nicht mehr nachgewiesen werden können?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News packen wir eine aktuelle Nachricht aus und sprechen mit Menschen, die betroffen sind. Heute mit Alisa.
Ja, ich bin Alisa, bin 29 Jahre alt, komme aus Hamburg und ja, habe Ende 2021 in Lübeck damals K.O.-Tropfen bekommen, vermutlich.
Als Alisa an dem Morgen, nachdem sie feiern war, zu sich kommt, ist es 9.30 Uhr. Ab hier setzen ihre Erinnerungen wieder ein. Alisa, war das dann auch der Moment, in dem dir klar geworden ist, hier stimmt was nicht?
Ja, definitiv. Also ich weiß von der Nacht gar nichts mehr und es kann mir auch keiner was sagen. Aber morgens habe ich dann gemerkt, ja, ich hatte Klamotten noch an und meine Wohnung war verwüstet oder beziehungsweise ein bisschen unaufgeräumt und Sachen waren kaputt und sowas alles. Und ja, da wusste ich, dass irgendwas los war, was nicht nur Alkohol war.
Du bist dann in die Notaufnahme gegangen.
Genau, ja.
Was haben die Ärztinnen dir dort gesagt?
Ich bin leider recht spät in die Notaufnahme gekommen, beziehungsweise gefahren worden, weil es mir so schlecht ging und ich erstmal mich übergeben musste und so. Und die Ärztinnen, das war auch während Corona, beziehungsweise in so einer Corona-Pause. Ich war erst in der Notfallpraxis, die in dem Krankenhaus war und die haben mich dann in die Notaufnahme geschickt und da wurde ich dann aufgenommen und die haben dann ein paar allgemeine Tests gemacht und haben dann den Verdacht auf K.O.-Tropfen geäußert. Aber die Nachweisbarkeit ist ja dann immer ein bisschen schwierig.
Wie viele Stunden später war das denn bei dir her? Also soweit ich das weiß, kann man das nur wirklich eine relativ kurze Stundenanzahl später überhaupt noch nachweisen. So 8 Stunden oder sowas, glaube ich, ist es, ne?
Genau, und dadurch, dass ich ja gar nicht weiß, wann ich das bekommen habe und ja morgens erst aufgewacht bin und ich war dann erst um 16 Uhr in der Notaufnahme und musste da dann auch lange warten. Das heißt, die haben mir nicht mal mehr Tests empfohlen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass da was zu weisen ist.
Ach, du musstest auch noch warten?
Ja, leider ja.
Obwohl du gesagt hast, vielleicht hast du was ins Getränk bekommen?
Genau, ich wurde ja schon überwiesen mit dem Verdacht auf K.O.-Tropfen, aber das wurde in der Notaufnahme dann leider nicht so behandelt, wie es auf dem Überweisungsschein von der Notfallpraxis ist, ja.
Okay, interessant. Das heißt, wenn da alles ein bisschen schneller gegangen wäre und du vielleicht sogar früher hingegangen wärst, hätte das eventuell anders ausgesehen.
Wenn ich morgens hingegangen wäre, wahrscheinlich schon. Und dann, wenn ich da schneller dran gekommen wäre, dann eventuell wäre die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, ja. Aber leider so nicht, nee.
Du hast ja versucht herauszufinden, was vielleicht passiert ist, hast Anzeige erstattet und sogar selbst Leute über Social Media gesucht. Warum war dir das so wichtig?
Ja. Man muss sich vorstellen, mir fehlen 10 Stunden, also komplett. Die sind komplett schwarz. Da ist nicht irgendwie mit irgendeiner Erinnerung. Und ich wollte eigentlich nur wissen, ob und wie ich nach Hause gekommen bin und ob ich alleine nach Hause gegangen bin, ob irgendwer in meiner Wohnung war. Das waren so die Basic-Fragen, die ich mir gestellt habe, um das wieder so ein bisschen zu rekonstruieren. Darum ging es mir ganz viel eigentlich, aber das hat nicht so ganz gut geklappt.
Ja, ich wollte gerade fragen, bist du da irgendwie weitergekommen?
Nee, nicht wirklich. Ich war auch relativ neu in der Stadt. Also ich bin neu nach Lübeck gezogen damals und auch die, mit denen ich los war, kannte ich da noch nicht wirklich gut. Es haben sich ein paar gemeldet, die mich irgendwie im Club noch gesehen haben, aber die kannten mich auch noch nicht wirklich gut. Und nee, also da bin ich nicht wirklich effizient vorangekommen.
Ja, okay. Das heißt, diese Freundin, mit der du unterwegs warst, die konnte dir da auch nicht helfen, wusste nicht, ob sie noch bei dir war?
Die hat mich leider auch nicht mehr gesehen. Ich war irgendwann weg. Und ja.
Das, was Alisa mutmaßlich passiert ist, nennt sich in der Wissenschaft Spiking. Heimliches Verabreichen von psychoaktiven Substanzen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sagt letztes Jahr,
K.O.-Tropfen sind K.O.-Waffen. Und wer diese einsetzt, muss auch in der Strafverfolgung wie bei einem Einsatz einer Waffe beurteilt und verurteilt werden.
Jetzt hat die Bundesjustizministerin das neue Gesetz dazu vorgeschlagen. Bianca Schwarz, meine Kollegin, die das Thema in Berlin verfolgt, sagt, was drin steht.
K.O.-Tropfen werden rechtlich anders eingestuft, und zwar als gefährliches Werkzeug. Und dann steigt die Mindeststrafe auf 5 Jahre Gefängnis. Juristisch ist es so, bisher kriegt man nur dann mindestens 5 Jahre Haft, wenn bei einer Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug eingesetzt wird. Jetzt sollen 2 Paragraphen vom Strafgesetzbuch geändert werden, bei denen geht es um Raub- und Sexualdelikte. Und da wird das Wort Mittel ergänzt. K.O.-Tropfen sind so ein Mittel. Und dann kriegt man eben mindestens 5 Jahre Haft, wenn man eine gefährliche Waffe oder eben ein Mittel wie K.O.-Tropfen einsetzt.
Das Kabinett hat dem Entwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubich jetzt zugestimmt. Aber das Gesetz muss noch in den Bundestag und in den Bundesrat. Bis sich also wirklich etwas ändert, dauert es noch einige Monate. Was aber jetzt schon gilt, ist ein Gesetz aus dem November, das 2 K.O.-Tropfenarten verbietet. GBL und BDO. Aber was bringen Verbote und härtere Strafen wirklich? In Alisas Fall war es zu spät, um eine Substanz nachzuweisen. Und es konnte kein Täter gefunden werden. Und viele Fälle werden erst gar nicht erfasst.
Das ist ein großes Problem, weil manche Opfer das gar nicht mitkriegen. Das hat auf besonders dramatische Art und Weise der Fall von Giselle Pellicot gezeigt.
Das ist...
Mein Name ist Twyla Michniewicz. Ich bin Ärztin in Weiterbildung in der Psychiatrie an der Charité Mitte. Und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Partydrogen, ebenfalls an der Charité.
Twyla Michniewicz kennt viele Geschichten von Opfern und weiß, welche Substanzen eingesetzt werden. Wir haben ja oft so dieses Bild im Kopf, eine Frau bekommt beim Feiern im Club heimlich was ins Glas geschüttet von einem Unbekannten. Wie passiert Spiking denn noch?
Also wir hatten jetzt mehrere Fälle sind mir bekannt von ja so erstes, zweites Date so ungefähr oder so, wo es da dann zu Spiking kam. Und die Frauen sind wirklich aus allen Wolken gefallen, weil sie einfach nicht damit gerechnet haben. Und dieser Fokus auf dieses anonyme Umfeld im Club, das ist ja sozusagen so, wie man vor einigen Jahren noch das Stereotyp hatte, dass Vergewaltigungen passieren von einem fremden Mann in der dunklen Gasse. Was ja einfach nicht stimmt. Die meiste sexualisierte Gewalt passiert innerhalb des Bekannten- oder Familienkreises. Ja, es könnte sein, dass wir da bei Spiking eben auch so umdenken müssen. Aber wir haben eben keine gesicherten Zahlen. Ja. Deswegen kann man gerade nur sagen, es muss allgemeiner einfach gefasst werden.
Was gilt denn alles als Spiking?
Jegliche heimliche Verabreichung einer psychoaktiven Substanz. Das kann zum Beispiel eine psychoaktive Substanz in einem Getränk sein. Das kann aber auch die Beimengung von mehr Alkohol als bestellt in ein Getränk sein, was man nicht unbedingt schmecken kann in bestimmten Getränken. Es kann aber auch die falsche Deklarierung von optisch nicht unterscheidbaren Drogen sein, wie zum Beispiel Ketamin und Amphetamine. Das ist beides ein weißes Pulver. Und wenn man jemanden anderem das geben würde und das falsch deklarieren würde, wäre das ebenfalls als Spiking anzusehen.
Sie haben ja mit vielen Menschen gesprochen, die denken, dass ihnen das passiert ist. Was sind denn da so die Konsequenzen?
Naja, das ist Gegenstand unserer laufenden Forschung. Und genauso wie wir das von anderen Gewalttaten wissen, hängen die psychischen Folgen sehr vom Kontext ab. Ob die Person sich in Sicherheit gefühlt hat. Wir haben zum Beispiel Personen in unserer laufenden Studie, die sagen, ja, dann hatte ich eine 2-stündige Gedächtnislücke, aber es war die ganze Zeit meine beste Freundin bei mir. Deswegen wusste ich, dass ich in Sicherheit bin. Diesen Personen geht es tendenziell weniger schlimm als Personen, die vielleicht ganz alleine waren, nicht wissen, was vielleicht mit ihnen passiert ist, eine Gedächtnislücke hatten und einfach eine ganz starke Bedrohung erlebt haben.
Die Regierung will K.O.-Tropfen jetzt als Waffe behandeln. Das soll leichter machen, hohe Strafen zu verhängen. Was denken Sie denn? Schreckt das potenzielle Täter überhaupt ab?
Ob das jetzt Täter abschreckt, das finde ich schwer zu sagen. Und also so gut ich das finde, dass die Regierung dieses Gesetz verschärfen will, sage ich das mit einer Einschränkung, nämlich, dass dieser Begriff K.O.-Tropfen etwas Falsches suggeriert. Woran denken wir, wenn wir von K.O.-Tropfen sprechen? Die meisten Menschen denken an GHB, GBL.
Ja.
So wurde es auch in der kürzlichen Gesetzesverschärfung zu GHB, GBL und Lachgas im neue psychoaktive Substanzengesetz bezeichnet. Aber wir haben bereits aus Deutschland und auch international Befunde, dass bei Spiking durchaus auch ganz andere Substanzen zum Einsatz kommen. Mhm. Ne? Zum Beispiel aufputschende Substanzen wie Amphetamine oder MDMA, auch dissoziativ wirkende Substanzen wie zum Beispiel Ketamin. Und gleichzeitig, wir forschen in unserer Arbeitsgruppe vor allen Dingen zu neuen psychoaktiven Substanzen. Und das ist ein Markt, der sich in einem extrem rapiden Wandel befindet, in einem ständigen Wandel. Also es kommen wirklich alle paar Wochen neue Substanzen auf den Markt. Wir sprechen viel mit Kollegen aus der Rechtsmedizin. Es ist sehr plausibel, dass sich da neue Substanzen entwickeln und auch immer andere Substanzen zum Einsatz kommen, auch wenn man bestimmte Substanzen verbietet. Das ist allgemein ja ein Problem in der Drogengesetzgebung.
Wo kann man denn dann sinnvollerweise ansetzen?
Also meiner Meinung nach ist nicht die Lösung, jungen Menschen im Nachtleben zu sagen, sie sollen sich selbst schützen durch Armbänder oder sie müssen ihr Getränk die ganze Zeit bewachen. Natürlich muss man wachsam sein, immer wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt, vor allen Dingen als junge Frau, kann man so sagen. Aber es ist eben nicht Aufgabe des Individuums, für Sicherheit im Nachtleben zu sorgen, sondern das ist gesundheitspolitische Aufgabe und auch gewissermaßen Aufgabe der GastronomInnen und ClubbetreiberInnen.
Ja, ich habe mich nur da gefragt, wie das konkret aussehen kann. Weil wenn Sie jetzt sagen, also es kann nicht sein, dass wir jetzt diese zum Beispiel Armbänder da benutzen müssen. Es gibt ja so Armbänder, die sich verfärben, ne, wenn man in den Drink taucht und da was drin ist. Aber wie sieht denn dann irgendwie eine gute Aufklärung oder ein gutes Schutzkonzept vielleicht am Ende konkret aus?
Man kann, glaube ich, analog einmal schauen zu anderen Formen von Gewalt, vordergründig gegen Frauen, ne? Wenn wir mal an sexualisierte Gewalt denken. Und da passieren ganz viele verschiedene Dinge gleichzeitig. Erstens, es wird Aufklärung darüber betrieben, was ist das eigentlich? Also es muss öffentlich bekannt sein, was ist Spiking? Ne? Welche Symptome kann man dabei haben? Das sind nämlich nicht nur, sage ich mal, K.O.-Symptome, ja, also nicht nur irgendwie Bewusstlosigkeit und eine Gedächtnislücke, sondern auch eine aufputschende Wirkung zum Beispiel sollte einen hellhörig machen. Mhm. Ja? Dann ist es wichtig, dass die Betroffenen ernst genommen werden, wenn sie sich bei der Polizei melden oder im Krankenhaus, dass es aber auch niederschwelligere Hilfsangebote gibt. Zum Beispiel einen Ort, wo man anrufen kann, wenn man sich nicht sicher ist und in so einer Situation ist. Dann ist es extrem wichtig, dass auch bekannt ist, was für eine gravierende Straftat das ist. Ja? Also man hört doch ab und an mal von Partys, wo eine MDMA-Bowle gereicht wird, so als sei das irgendwie ein Spaß. Dabei ist das eine total stark wirkende psychoaktive Substanz. Ja? Und einfach so ein öffentliches Bewusstsein, vor allen Dingen unter jungen Menschen, was für ein gravierender Eingriff das in die persönliche Integrität darstellt, das wäre auch ein Schritt.
Für Twyla Michnevich muss im Kampf gegen Spiking also viel früher angesetzt werden. Was sagt Alisa zu dem neuen Gesetz? Glaubt sie, dass es was verändern kann?
Ich glaube nur, dass das vielleicht früher angegangen werden muss und nicht erst für die Opfer ja auch dann im Nachgang behandelt werden sollte. Also
ja, was wäre dir da wichtig?
Erstmal zu gucken, warum sowas passiert und dann eben viel früher anzusetzen bei Kontrollen, bei Personal, bei Aufmerksamkeit dem Thema gegenüber in Clubs, in Bars, auf Konzerten. Das ist ja in jedem Bereich. Ich glaube, das ist was, was deutlich mehr helfen könnte. Aber ich bin schon happy, dass das überhaupt irgendwie ein bisschen weiter betrachtet wird und jetzt in die Richtung geht.
Wenn du jetzt heute losgehst, feiern, auf Treffen, Wiki-Partys, Dates, was auch immer es ist, hat sich so dein Blick verändert durch diese Nacht?
Mein Blick war schon immer sehr geschärft, was das angeht. Deswegen waren auch alle so überrascht, dass mir das passiert, weil ich habe immer schon Hand auf Sachen gehalten oder irgendwie mein Getränk im Blick gehabt. Aber ich würde sagen, es ist noch doller geworden, noch extremer geworden. Und ich gucke andere Leute mehr an. Also ich gucke, wie geht's Mädels oder auch Jungs in meinem Umfeld? Ist das Alkohol? Geht's denen schlecht? Ich frage zweimal mehr nach, ob ich was machen kann und helfen kann oder ob es alles in Ordnung ist. Also ich würde sagen, dahingehend hat es mich noch mal ein bisschen mehr verschärft.
Gibt's noch irgendwas, was du anderen noch mitgeben würdest?
Ich glaube, dieses achtet auf euer Getränk und so, dieses Thema ist irgendwie ein bisschen schwierig zu betrachten, weil ich glaube, das tun viele. Ich glaube, es ist eher, achtet auf euer Umfeld, damit, wenn irgendwas passiert, das erkannt werden kann, das geholfen werden kann und nichts Schlimmeres passieren kann. Ich glaube, das wäre eher so das, was man jetzt aktiv tun kann noch.
Und wenn ihr denkt, von Spiking betroffen zu sein? Polizei und ÄrztInnen sind die ersten Ansprechpartner und auch das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen kann beraten. 116 016 ist die Nummer. Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Anne-Kathrin Eutin, Ingo Rockenberg, Uwe Bräunig und ich, Ilka Knigge. Und jetzt bis Freitag.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.